Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wir reisen von Litauen weiter zurück nach Deutschland, hoch in den Norden der Bundesrepublik, ins nördlichste Bundesland Schleswig-Holstein. Denn das feiert gerade sein 75. Gründungsjahr. Denn am 23. August 1946, da sprach die britische Militärregierung der ehemaligen preußischen Provinz vorläufigen Landesstatus zu. Offiziell wurde Schleswig-Holstein dann aber erst mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 zum regulären Bundesland. Das runde Jubiläum ist für uns Anlass, ein besonderes Kapitel der schleswig-holsteinischen Geschichte zu beleuchten. Und man kann erahnen, die Herzogtümer Lauenburg, Schleswig und Holstein waren wegen ihrer geostrategisch wichtigen Lage und ihrer wohlhabenden Hafen- und Wirtschaftsmetropolen immer heiß begehrt. Lange Zeit übten das Königreich Dänemark unangefochten die Oberhoheit über diese Region aus. Und Mitte des 19. Jahrhunderts dann kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Deutschen Bund und Dänemark um dieses Gebiet. Auseinandersetzungen, die dann schließlich in den Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 mündeten. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck war damals einen Pakt mit Österreich eingegangen, um die dänische Vorherrschaft zu beenden und die strategisch und wirtschaftlich wichtige Region zwischen Nord- und Ostsee komplett unter seine Kontrolle zu bringen. Vor allem in der heutigen deutsch-dänischen Grenzregion kam es damals zu blutigen Kämpfen. Alfred Schmitz hat sich in dem Landstrich zwischen Flensburg und der dänischen Stadt Sonderburg auf historische Spurensuche begeben.
Also das ist hier im Februar 1864 der Rückzugsweg der dänischen Armee nach Norden gewesen, die Schleswig verlassen hatten und gejagt worden sind von den Preußen und den Österreichern.
Ich bin mit Klaus Alberts im Norden von Schleswig-Holstein unterwegs. Von Kiel aus fahren wir nach Dänemark zu den Düppeler Schanzen, wo am 18. April 1864 die Entscheidungsschlacht im Deutsch-Dänischen Krieg stattfand. Klaus Alberts weiß alles über dieses interessante Kapitel deutsch-dänischer Geschichte. Der Jurist im Ruhestand wohnt mit seiner Frau in Kiel, ist leidenschaftliches Nordlicht und hat schon einige Bücher über die bewegte Historie Schleswig-Holsteins geschrieben. Auch über den Deutsch-Dänischen Krieg von 1864. Links und rechts der vielbefahrenen Bundesstraße 76 erinnern kurz vor Flensburg bei Sankelmark und Oeversee große Gedenksteine an die vielen gefallenen preußischen, österreichisch-ungarischen und dänischen Soldaten.
Und auch hier auf den Friedhöfen in der ganzen Gegend liegen also Soldaten. Und die Bauern haben sie eben beerdigt, da wo sie die Leichen gefunden haben, nicht? Wir verlassen gleich diese Bundesstraße, dann fahren wir auf dem alten Originalheerweg. Und da erweise ich meine Reverenz immer einem österreichischen Ulanen-Unteroffizier, der da begraben ist, am Straßenrand. Das Grab wird auch ein bisschen gepflegt von dem Bauern, der da wohnt. Und solche Gräber finden Sie hier überall, auch auf den Feldern und so. Da müssen die Bauern dann drumherum pflügen natürlich. Aber das wird alles sehr gepflegt. Und das ist der alte Heerweg von Schleswig nach Flensburg, wo dann das Kriegsgeschehen sich abgespielt hat. Landschaftlich ganz wunderbar.
Kaum zu glauben, was sich in diesem malerischen Landstrich mit dem romantisch anmutenden Sankelmarker See vor etwas mehr als 150 Jahren abgespielt haben muss. Die verbündeten Österreicher und Preußen waren den dänischen Truppen nicht nur zahlenmäßig weit überlegen, sie verfügten auch über die modernste militärische Ausrüstung und Ausbildung. Dieser Übermacht hatten die Dänen nichts entgegenzusetzen. Es war wie eine Treibjagd, ein brutales, erbarmungsloses Gemetzel. Hinter Flensburg trennten sich die Wege der Verbündeten. Die Österreicher rückten bis weit in den Norden Jütlands vor. Die Preußen schlugen einen Bogen Richtung Osten, um die stark befestigte dänische Kanonenstellung, die Düppeler Schanzen, anzugreifen, wo sich der Hauptteil der dänischen Armee zurückgezogen hatte.
Also das ist hier ein Nationalheiligtum der Dänen, die Düppeler Schanzen.
Das ist immer noch eine Wunde bei eben Geschichtsinteressierten Dänen. Und das sind sehr viele Leute hier. Also das wird als nationale Katastrophe gesehen und das wird es immer noch gesehen. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen.
Für dänische Schulklassen gehört es zum Pflichtprogramm, diesen schicksalsträchtigen Ort tief im Süden des Landes zu besuchen. Der Kampf um die Düppeler Schanzen ist Teil der kollektiven Erinnerungskultur Dänemarks. Das ehemalige Schlachtfeld liegt auf einer Anhöhe. Ein paar Büsche, vereinzelte Bäume, Vögel zwitschern, ein Naturidyll. Die dänische Flagge flattert im Wind, dahinter eine alte, strahlend weiße Windmühle. Von hier oben hat man einen herrlichen Blick auf die Flensburger Förde. Doch die vielen Touristen kommen nicht wegen der schönen Aussicht. Der moderne Museumsbau, den man hier oben auf der Kuppe an der vielbefahrenen Straße nach Sonderburg errichtet hat, ist mit seiner Ausstellung zum Deutsch-Dänischen Krieg und zur blutigen Entscheidungsschlacht ein Touristenmagnet.
Hannover! Bei Tanzkilling am Land! Vor Aver! Gut!
Besonders groß ist der Andrang, wenn spezielle Führungen über das Schlachtfeld und durch die alten Stellungen angeboten werden, inklusive nachgestelltem Schlachtgetümmel und Kanonenseifen. Mit einer dänischen Militärmütze und einem Holzgewehr ausgestattet, werden die Besucherinnen und Besucher von einem Feldwebel in historischer Uniform durch die nachgebauten Festungswerke und über das Schlachtfeld geführt und dabei derb humorvoll im lauten Kasernenhofton instruiert.
So, Soldaten, ab jetzt fand wohl die Dänske. Was sichert dem?
Dieser eher laxe Umgang mit der Vergangenheit täuscht allerdings darüber hinweg, dass auf diesem Hügel um die Düppeler Schanzen ein brutaler Kampf stattgefunden hat, bei dem 1000 Soldaten getötet und 1500 verwundet wurden an einem Tag.
Und das wurde hier sozusagen, wie man in der Militärsprache sagte, sturmreif geschossen. Und in den letzten Tagen vor der eigentlichen Schlacht haben die Preußen dann Laufgräben zum großen Teil von den Dänen unbemerkt in dieses Gelände vorgetrieben. Und am Tage der Schlacht waren dann die Preußen sozusagen schon mitten in der Festung drin, die also nicht Festungsmauern hatte, sondern Sie sehen hier so einzelne Festungswerke. Dann ging es los und es ist ein blutiges Inferno gewesen. Wenn man sich also auch zum Beispiel vorstellt, es gab einen preußischen Militärkapellmeister Piefke. Und Piefke hat für diese Schlacht eigens komponiert den Düppelschanzensturmmarsch. Und während die Preußen anfingen zu stürmen, hat während der ganzen Schlacht ein Musikchor von 300 Mann immer wieder diesen Marsch hier gespielt, um die Dänen psychologisch fertig zu machen auch.
Unter dem Applaus von zahlreichen Besuchern spielen Hobbysoldaten in historischen preußischen und dänischen Uniformen die Schlacht um die Düppeler Schanzen nach. Meist zu besonderen Anlässen wie Jahrestagen. Die Show ist ein Spektakel für Jung und Alt. Der Kanonendonner klingt bedrohlich echt und die Schüsse werden aus originalgetreuen Geschützen abgefeuert. Aber mit der blutigen Realität des Jahres 1864 hat das hier kaum etwas zu tun. Um die dänischen Festungstruppen mürbe zu machen, hatten die Preußen ihre moderne Artillerie auf der gegenüberliegenden Halbinsel in Stellung gebracht und feuerten aus allen Rohren. Auch die nahegelegene Stadt Sonderburg, auf der Insel Alsen gelegen, mit ihrem Schloss, den schmucken Häusern, der Marienkirche und dem Stadthafen ein beliebtes Urlaubsziel, war damals hart umkämpft und durch preußischen Beschuss fast vollkommen zerstört worden.
Also richtig Krieg in übelster Form. Krieg ist immer übel, aber dieses ist grauenhaft offensichtlich gewesen. Mehr als man es sich damals auch vorstellen konnte. Also das war schon ein totaler Krieg, eben auch mit der Zerstörung der Stadt Sonderburg, die man in Kauf genommen hat. Auch, wie ich sage, auch als Terrorinstrument.
Wie groß das Interesse der Dänen an diesem bei uns in Deutschland fast vergessenen Krieg ist, zeigt der riesige Erfolg eines achteiligen Historiendramas, das 2014 anlässlich des 150. Jahrestages des Deutsch-Dänischen Krieges im öffentlich-rechtlichen dänischen Fernsehen gezeigt wurde. Die Spielfilmreihe 1864, mit einem Budget von 173 Millionen Kronen gedreht und die bislang teuerste Fernsehserie Dänemarks, erreichte höchste Einschaltquoten. Und auch der dänische Musiker und Liedermacher Lars Lilholt, in seiner Heimat ein Star, hat das dänische Trauma in einem Song verarbeitet. Danmarks Killingfields heißt das Stück, das 2012 auf den Markt kam. Darin prangert der 1953 geborene Sänger die Politiker von damals und von heute an, die Soldaten wie Statisten in einem wahnwitzigen Theaterstück in den Tod schicken.
Politikerne lähe lähnet öle und noch Under hurra ro. Da Danmark gik sin undergang i møde under hurra ro. Under hurra ro. I 1864. Så Dybbølbanke, Danmarks Killingfields.
Nach dem für Dänemark verlorenen Krieg verwalteten die beiden alliierten Siegermächte Preußen und Österreich die Herzogtümer Schleswig und Holstein zunächst 2 Jahre gemeinsam. Doch der eiserne Kanzler und Politikstratege Bismarck arbeitete an der Vormachtstellung Preußens im Deutschen Bund und zettelte 1866 den sogenannten Bruderkrieg gegen Österreich an, den die Preußen für sich entscheiden konnten, was auch für die eroberten Gebiete im Norden Konsequenzen hatte.
Also 1867 ist dann das Herzogtum Schleswig an Preußen gekommen als Teil der preußischen Provinz Schleswig-Holstein. Und es gab hier immer dänisch gesinnte Leute. Und Preußen hat eine ganz fatale Politik betrieben, was also die Sprachenpolitik, die Religionspolitik, die Schulpolitik anging. Das war Unterdrückung des dänisch gesinnten Bevölkerungsteils hier. Und das ist natürlich sozusagen auf diese Schmach von Düppel, den Verlust dieses Symbols, noch einer drauf gewesen. So ist zu erklären, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hier ein so starkes dänisch gesinntes Nationalgefühl sich entwickelt hat, dass also die Wiedergewinnung sozusagen in Anführungsstrichen dieses Landesteils eine so ungeheure Bedeutung bekommen hat. Ohne Düppel ist das alles nicht zu verstehen.
Nach dem Ersten Weltkrieg sehen die Dänen dann die Chance gekommen, das verlorene Schleswig wieder zurückzuerlangen. Sie finden bei den Siegermächten Gehör und erreichen, dass es Anfang 1920 zu einer Volksabstimmung kommt. Das Ergebnis: Der nördliche Teil Schleswigs ab Sonderburg geht an Dänemark, Südschleswig zwischen Flensburg im Osten und Sylt im Westen entscheidet sich für den Verbleib bei Preußen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird aus der preußischen Provinz Schleswig-Holstein dann das nördlichste deutsche Bundesland, das in diesem Jahr seinen 75. Gründungstag feiert. Die bewegte deutsch-dänische Geschichte prägt bis heute das Zusammenleben der Menschen auf beiden Seiten der Landesgrenze, wo es in Dänemark eine deutschstämmige und in Deutschland eine dänischstämmige Minderheit gibt.
Ich würde sagen, es ist heute ein freundliches, gelassenes Nebeneinander. ohne Aggressivität. Aber man ist sich durchaus hier bewusst, dass es eben eine deutsche Minderheit gibt. Und man ist sich südlich der Grenze auch sehr bewusst, und das wird ja auch von der schleswig-holsteinischen Politik sehr gepflegt, dass es auch eine bewusste dänische Nationalität in Schleswig-Holstein gibt. Und ich freue mich ja auch so sehr darüber, dass die junge Generation, dass die nicht belastet sind von diesem ganzen alten Kram.
Ein Blick auf die deutsch-dänische Geschichte und Grenze in Schleswig-Holstein. Alfried Schmitz hat sich auf historische Spurensuche begeben.